Doppelt gemoppelt.
Der Podcast
mit Leonie
und Nika.
Li, grü und hallo.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge
Doppelt gemoppelt.
Ja, wir sind wieder zurück und wir sind nicht mehr in den vorproduzierten Folgen.
Das bedeutet, drittes Semester hat gestartet.
Ja, wir sind jetzt, wir müssen erstmal wieder uns ein bisschen reingrooven, weil das letzte Mal aufgenommen haben wir
gefühlt im Juni.
Ja, ja, es ist echt
Juli.
Richtig, Juli. Ist echt richtig lange her.
Mega. August haben wir das letzte Mal aufgenommen.
Als deine Großeltern auch hier waren, oder
ja,
nicht?
Ja, August.
Ach, das Mensch, ist gar nicht so lange her. Aber es fühlt sich so an.
Wir haben schon wieder gleichzeitig geredet.
Naja, wie gesagt, wir freuen uns wieder hier zu sein. Wir freuen uns wieder hier zu sitzen. Nehmt uns nicht übel, wir müssen uns kurz ein bisschen reingrooven. Aber ich denke mal, das wird relativ schnell passieren. Was jetzt auch schnell passieren muss, ist, dass ich meine Lautstärke ein bisschen höher drehen muss.
So. Und vielleicht redest du auch einfach ein bisschen langsamer.
Sorry. Ja, Leo, wie geht's dir?
Mir geht's blendend. Ich habe tatsächlich, wir hatten gerade ein gutes Seminar.
Ja, ja.
Das war spannend.
Das hat echt Spaß gemacht.
Und wenn ich das jetzt das ganze Semester habe, freue ich mich tatsächlich drauf.
Ja.
Wird gut.
Freu
da geht's um Qualität und Ethik und auch so ein bisschen so nach Motto, was ist ethisch korrekt als Journalist zu...
Ethisch ist nicht das passende
ethisch?
Wort.
Ethisch.
Ja.
Ethnisch klingt viel cooler, finde ich.
Das war
also was ist ethisch korrekt als Journalist zu publizieren? Und da haben wir heute ordentlich diskutiert und ich mag diskutieren.
Ja, es macht Spaß.
Macht toll.
Macht was?
Macht toll. Super. Gut, ich glaube, es bringt gar nichts, wenn wir hier jetzt noch weiter drum rumschweigen. Ich habe schon wieder nicht gefragt, wie es dir geht.
Blendend.
Gut. Oh Mann, ey. Wir müssen wirklich erstmal wieder reinkommen. Aber... Wo ich gerade drauf hinaus wollte. Faktencheck, Fragezeichen?
Ja, erstmal müssen wir nochmal sagen, worum es überhaupt geht.
Achso, du hast ja vollkommen recht.
Also, heute beschäftigen wir uns mit Tieren, beziehungsweise wie Tiere unser Leben bereichert haben, wie so die Geschichte ist, wie die aber auch, also was für Rollen die so haben im Krieg, im Alltag, was auch immer. Ja, fang doch jetzt gerne an mit dem Faktencheck.
Faktencheck! Fakt Nummer 1. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass viele Tierarten über die kognitive und sensorische Fähigkeit verfügen, trainierbare Aufgaben zuverlässig zu erfüllen. Die Arbeitsfähigkeit von Tieren ist nicht auf Hunde beschränkt, sondern beruht auf artspezifischen, sensorischen oder kognitiven Stärken, darunter Geruchssinn, Gehör, Orientierung oder Sozialverhalten. Fakt Nummer 2. Die Domestikation von Tieren war zentral für den Übergang von Jäger-Sammlergesellschaften zu sesshaften Ackerbaugesellschaften und damit für die Entwicklung komplexer Zivilisationen. Fakt Nummer 3. Die Zukunft des tiergeschützten Arbeitseinsatzes liegt in Kombination mit Technologie und ethnischer Standardisierung. Punkt.
Punkt. Dann Punkt. Starten wir jetzt mal richtig. Ich kann ja einmal so ein bisschen erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wo wir jetzt sind, also dass wir Tiere als hauptsächlich Haustiere halten. Und zwar dieser ganze Haustiergedanke, den gab es vor allem bei den Adeligen früher relativ viel und wurde dann so Ende des 18. Jahrhunderts für die breite Masse ja, zugänglich, möchte ich irgendwie sagen, dieser Wandel. Und Tiere haben auch so ein bisschen als Statussymbol gegolten. Ist das überhaupt ein richtiges Wort?
Ja, ich glaube.
Zum Beispiel Queen Victoria hatte um die 80 Hunde. Das ist brutal.
Und sich wahrscheinlich nicht mal drum gekümmert.
Aber ja, eben.
Also, Hunde also höchstwahrscheinlich.
Ich bin mir sicher, sie ist nicht mit den Gassi gegangen.
Das bezweifle ich tatsächlich auch.
Viermal am Tag. Dann muss es ja, wenn die.
Ich bezweifle auch, dass sie die gefüttert hat oder den Kot weggemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, also, wenn du so viele Hunde hast und stell dir mal vor, es hat draußen geregnet und du warst mit denen spazieren, es muss ja gammeln.
Ja.
Ugh.
Weil.
Also ich bin mehr Team Katze, wie man vielleicht jetzt schon raushören kann.
Gut, weiter im Kontext.
Sorry. Dann gibt es natürlich auch noch Pferde und die gab es früher ja vor allem als Fortbewegungsmittel, ganz früher vor allem mit Reiten, aber dann auch irgendwann die Kutsche, die ja so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, die ja quasi das Auto war, weil Auto gab es da noch nicht. Und daran merkt man auch so ein bisschen, wie abhängig wir früher überhaupt von den Tieren waren. Also ohne Pferde müsst ihr euch mal vorstellen, wie langsam man sich fortbewegt hat. Also ob es jetzt Reiten oder Kutsche ist oder ja, was auch immer. Und das heißt, dass man früher quasi so eine verkehrte Hierarchie hatte. Also früher standen halt die Tiere irgendwie über uns und wir waren abhängig von denen. Ja. Ganz, ganz früher ja auch wegen der Nahrung. Also auf jeden Fall.
Wir haben, also Menschen haben halt Tiere gejagt. Und es fing dann so ein bisschen an mit tatsächlich dem Hund beziehungsweise dem Wolf, dass es so eine Art wechselseitige Ernährung gab. Also die Wölfe haben sich den Menschen immer weiter angenähert, weil die sie logischerweise gefüttert haben, weil es irgendwann war halt, also ich gehe nochmal zurück zu Menschen haben sich irgendwo angesiedelt, weil sie nicht mehr so viel hin und her gezogen sind.
Ja.
Und dann gab es halt irgendwann nicht mehr so viel zu jagen in dem Bereich, wo die waren. Und dann wurde halt angefangen, sich Tiere anzuschaffen, unter anderem Ziegen und Schafe. Und das damals aber nicht nur wegen dem Fleisch, sondern auch wegen Milch und Wolle. Und das wurde dann halt zu einem richtigen Besitz, den man haben konnte. Und dementsprechend standen ab dem Zeitpunkt dann Menschen über den Tieren. Und es hat auch logischerweise zu Hierarchien in der Gesellschaft geführt, weil manche Leute eben mehr Ziegen und Schafe hatten als andere. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, da bin ich gerade spontan drauf gekommen. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob das früher war, in einigen Ländern oder so, dass man dann irgendwie als Mitgift für die Tochter zum Beispiel dann irgendwie auch noch, keine Ahnung, wie viele Tiere, Schafe, whatever dazu hatte.
Es gab doch auch mal diesen Kamelrechner-Trend, oder? Dass
ja, man so nach dem Motto,
wie viele Kamele man wert ist.
Ja, ja.
Ja, ja, furchtbar.
Aber es hat halt schon gezeigt, dass Tiere dann einem auch mäßig einen gewissen Stand gegeben haben.
Ja, genau.
So nach dem Motto, umso mehr Tiere du hast, umso einen besseren Stand hast du auch.
Ja, und so wurde halt irgendwie auch unterschieden mit dem vom Wolf zu Hund Entwicklung, dass es Haustiere gibt und von diesem Ziegenschaf-Besitz, dass das irgendwie eher Nutztiere sind. Und da habe ich ein ganz schönes Zitat vom SWR gefunden. Da geht es dann halt eben jetzt um die Präsenz, wie heißt das? Realität auf den aktuellen Zeitpunkt. So. Also, das lautet wie folgt. Heute leben wir in einer Industriegesellschaft. Tiere haben ihren zugewiesenen Platz. Nutztiere werden in Ställen oder auf eingezäunten Wiesen gehalten. Für unsere Haustiere kaufen wir das Futter im Supermarkt und bringen sie zum Tierarzt, wenn sie krank sind. Selbst Wildtiere werden überwacht und ihr Bestand wird kontrolliert. Am vorläufigen Ende unserer langen Beziehungsgeschichte sind wir Menschen zu Herrschern über die Tiere geworden. Und das bedeutet auch, wir tragen die Verantwortung für ihr Leben und Überleben. Also ich fand das auch nochmal ganz spannend, dass natürlich, was man häufig vergisst, wir auch irgendwie die Verantwortung für Wildtiere draußen haben und ja, das irgendwie reguliert wird durch Jagd und so weiter und so fort.
Das Ding ist auch, ich habe das Gefühl, dass man teilweise so ein bisschen vergisst, für was wir eigentlich Tiere brauchen.
Mhm.
Also ja, offensichtlich Kleidung, sei es jetzt halt die Wolle von Schafen oder auch von, ist es Schmetterling, die Seide machen? Ich glaube, ja, aber
ist ja das Gleiche wie ein Schmetterling, ja, basically, ja.
Ja, aber, ne, ja, so ja. Seide ist jetzt auch nicht
ja
so, ne. Oder jetzt, okay, Essen, checke.
Ja, oder auch früher, oder halt doch teilweise immer noch irgendwelche Lederartikel,
ja,
die man ja auch einfach
aber
brauchte.
Wo man sich auch mal so drüber klar werden muss, so, ich meine, ohne Bienen hätten wir keine Früchte.
Ja.
Und generell ohne die ganzen Tiere im Wald und sonst wo würde unsere Welt halt definitiv nicht so aussehen, wie sie aussieht. Und ich finde, dass man manchmal Tiere so mäßig in eine Schublade steckt, so, ja, wir essen halt davon,
ja,
wenn man Fleisch isst. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut, dass man sich da vielleicht nochmal drüber bewusst wird, weil
wo die überall so involviert sind.
Eben,
ja.
Also im Grunde genommen, ja, die Hierarchie hat sich geändert und wir halten mittlerweile halt Haustiere. Ich würde fast sagen, hauptsächlich so Hunde und Katzen. Ich glaube, das ist so das Beliebteste.
Ja.
Aber dann auch wahrscheinlich so Kaninchen, Hamster, whatever.
Irgendwelche Vögel, aber
richtig,
halt auch
aber
Pferde.
Und so ohne die Tiere würde unsere Welt halt einfach nicht so aussehen, wie sie aussieht. Und da können wir denen auch eigentlich recht dankbar sein.
Eben, und wir wären auch nicht da, wo wir sind, weil, wie gesagt, ansonsten wäre das mit der Fortbewegung ein ziemlich langer Fußmarsch gewesen.
Ja, und der hätte es auch keinen Acker bestellen können.
Ja.
Nixe.
So,
gut. Aber kommen wir mal ein bisschen in die Realität, wie Nika eben gerade schon gesagt hat. Und zwar gibt es ja auch mittlerweile Tiere, die in unserer Gesellschaft Jobs übernehmen. Und ich habe jetzt mal ein paar Tiere. Ich glaube, die ersten kennen wir, deswegen ratter ich die einfach nur runter. Und das sind erstmal Hunde in besonderen Jobs. Da haben wir Sprengstoff- und Drogenspürhunde. Finde ich super genial.
Mhm.
Wenn die so auf
Ich habe Flughäfen.
Ich habe auch immer ein bisschen Angst, wenn die an meinem Koffer riechen, dass die gleich bellen, obwohl da nichts drin ist.
Wer weiß. Nee. Nein, auf jeden Fall dann diese Rettungshunde, wenn irgendwas, keine Ahnung, Erdbeben oder Lawinen oder whatever, so, wir Menschen können da einfach nicht so nach Menschen suchen, wie das zum Beispiel ein Hund kann. Das finde ich äußerst gut. Dann haben wir Assistenzhunde und Therapiehunde. Super. Gerade so zum Beispiel diese Assistenzhunde zum Beispiel bei blinden Menschen oder so. Das erleichtert ja einiges. Und dann haben wir, ähnlich wie die anderen schon, Zollhunde beim Zoll. Kommen wir weiter zu den Pferden im Dienst. Das sind dann halt Polizeipferde oder auch Therapiepferde. Kennt man alles. Und was man auch noch kennt, sind irgendwelche Vögel, die was tun. Und das sind, ich glaube, am bekanntesten Brieftauben.
Ja, ich kann da noch mal so ein bisschen zwischengrätschen, weil ich auch ein paar spannende Sachen aus der Geschichte gefunden habe. Da kommt jetzt erstmal zu diesem Brieftauben-Ding. Das wurde ja auch vor allem in Kriegen quasi so ein bisschen als, ja, quasi unkontrollierbare Post gesehen.
Ja.
Tatsächlich wurden dann aber von anderen, also von gegnerischen Ländern, einfach Wanderfalken eingesetzt, die diese Tauben dann gejagt haben. Also es ist irgendwie, haben so einen Vogelkrieg initiiert. Also was,
kein Problem.
Wieso zum Geier? Und dann noch ein etwas, ja, traurigen Fakt über Hunde, wenn ihr das nicht hören könnt. Es gibt die nächsten 20 Sekunden. Und zwar wurden die auch im Zweiten Weltkrieg als lebende Bomben benutzt. Den wurden nämlich Sprengstoff auf den Rücken geschnallt und dann irgendwo hingeschickt und dann, ja. Aber auch zu Pferden, schon 2000 vor Christus wurden die eingesetzt, im Krieg meistens. Und tatsächlich kommt der Begriff Ritter auch vom mittelhochdeutschen Wort Ridare, was Reiten heißt. Und da gibt es zum Beispiel auch einen sehr traurigen Film, wenn ihr euch mit dem Thema Pferde im Krieg oder was auch immer näher auseinandersetzen wollt. Den habe ich schon lange nicht mehr geguckt, aber müsste ich mal wieder machen. Der heißt Gefährten und der ist sehr schön, auch wenn man kein Pferdemensch ist.
Also wäre das theoretisch auch was für mich?
Ja.
Gut. Wir kommen jetzt aber mal zu etwas kleineren Tieren und zwar zu Ratten, die eine sehr gute Nase haben. Und zwar gibt es in Afrika eine Organisation, die nennt sich Hero Rats von APOPO. Das ist die Organisation. Und
APOPO.
Ja, ja. Auf jeden Fall geht es da um afrikanische Riesenhamsterratten. Ich möchte kurz über diesen Namen reden. So, entscheidet euch, was das für ein Tier ist.
Danke. Ich stelle mir es auch jetzt, weil da alleine fünf, also Hamsterratten, ne? Es ist ja quasi.
Es ist Riesenhamsterratten.
Ja, es sind zwei Tiere in einem und irgendwie macht es das dann noch größer für mich. Also ein,
ja,
Riesenhamster.
Die sind aber tatsächlich gar nicht so groß. Ich habe mir Bilder angeguckt.
Ja, ein Riesenhamster und eine Riesenratte ist nochmal ein Ding, aber eine Riesenhamsterratte ist dann nochmal größer, würde ich sagen.
Ja, doch. Aber es ist gar nicht so riesig und sie sind auch low-key ein bisschen süß. Aber jedenfalls werden die in Afrika eingesetzt, um Landminen aufzuspüren. Und der Vorteil bei diesen Tieren ist halt einfach, dass sie leicht genug sind, dass sie keine Explosion auslösen. Und das ist halt so, gegenüber einem Metalldetektor weist diese Riesenhamsterratte nach einer dreimonatigen Dressur eine 50-mal höhere Treffsicherheit auf, als so diese Minensucher und sowas.
Was?
Das,
Alter,
ist halt crazy. Und die ersten Einsätze mit diesen Ratten zur Minenerkennung, die waren in Mosambik und die waren halt extrem erfolgreich, deswegen hat man damit weitergemacht. Und im September 2015 wurde Mosambik als minenfrei deklariert, eben auch dank dieser Ratten und das ist halt mega gut. Und damit nicht genug, ich bin auf einmal ein Rattenfan, die können tatsächlich aus menschlichen Proben Tuberkulose rausriechen.
Wahnsinn.
Das ist mega krass. Und Tuberkulose ist eine der, also ist eine Infektionskrankheit. Ich denke mal, wir kennen die alle. Und die ist unter den Top 15 häufigsten Todesursachen weltweit. Und diese kleine Ratte riecht da dran und kann halt das erkennen. Und die kann in 7 Minuten etwa 40 Proben untersuchen. Da ist die Treffsicherheit vielleicht nochmal ein bisschen ein anderes Ding, weil es auch noch ein bisschen an anderen Faktoren liegt. Aber grundsätzlich ist sie schon gut da drin.
Ich finde irgendwie, da ist dieses Ganze, ich meine, es macht ja auch irgendwie, es ergibt auch irgendwie Sinn, dass wir nach wie vor irgendwelche Kosmetikartikel oder andere Sachen oder Medikamente an Ratten oder Mäusen testen,
auch wenn es natürlich, wie gesagt, ich bin gegen Tierversuche, aber trotzdem ergibt das irgendwie Sinn, weil auf irgendeine Art und Weise müssen Ratten ja Menschen ähnlich sein, damit das funktioniert.
Ja.
Aber dass sie ja in dem Fall einfach nochmal viel krasser sind, weil sie eben diese viel feinere Nase haben und sowas, ist ja, also
darf ich doch lieber dafür einsetzen, als mit irgendwelchen
chemischen Cremes. Substanzen.
Mit irgendwelchen Cremes, auf einmal sind die tot, damit Menschen die nicht nutzen.
Ja, du. Das Krasse ist nämlich auch nochmal, ich habe ja eben gerade gesagt, so ungefähr 7 Minuten für 40 Proben, so Wissenschaftler oder generell irgendwelche Laboranten, heißt das so?
Weiß ich gar nicht.
Ja, Menschen, die im Labor arbeiten und die Sachen untersuchen, Punkt. Die brauchen tatsächlich für die Menge deutlich länger. Und wir reden hier, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir reden hier von 3 Tagen. Und es ist halt
das gut, ist ein großer Unterschied.
Ob es jetzt 3 Tage sind, weiß ich nicht mehr, aber wir reden hier definitiv von Tagen. Und das ist diese kleine Riesenratte, Hamsterratte, große Ratte, wie auch immer, ist da schon ein sehr, sehr guter Helfer.
Irgendwie möchte ich dann aber auch, dass die richtig gefeiert werden dafür, dass sie das machen. Ich hätte gern, dass die dann so einen kleinen Feenflügel oder so umhaben. Ja, so 2 Feenflügel auf dem Rücken oder so ein Rucksack.
Das sieht aber das ist ja eine Riesenhamsterratte und keine Riesenhamsterfeeratte.
Aber das sieht dann total süß aus und dann kommt sie immer mit ihrem kleinen Rucksack zur Arbeit.
Aber
und
vielleicht ist sie dann zu schwer, um ihn zu finden.
Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel in diesem Labor. Ich möchte, dass sie da richtig eine gute Zeit hat.
Gut.
Und einfach so ein, dann hat sie so einen eigenen Raum in der Firma oder in dem Labor, wo dann halt ihr cooles Zuhause ist und dann nicht einfach wieder so ein kleinen Metallkäfig, wo sie rein muss.
Okay.
Sie hat einen tollen Job.
Die hat einen richtig guten Job. Die macht ihn auch ordentlich.
Ja.
Gut. Wenn wir schon so ein bisschen beim Thema Explosion sind, krasse Überleitung, Leonie. Jedenfalls geht es jetzt um Bienen, die als Sprengstoffdetektoren eingesetzt werden.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist crazy.
Und das finde ich, also erstmal, also Bienen sind für mich, die machen Honig, die bestäuben unsere Blüten, damit wir Früchte haben. Und sie sind nicht so aggressiv wie Wespen, deswegen mag ich sie grundsätzlich schon mal.
Und die sind, aber Hummeln finde ich noch ein bisschen süßer.
Hummeln sind so toll.
Die sind so schön plüschig und ich bin irgendwie so.
Und ich liebe den Fakt auch, dass Hummeln ja eigentlich so vom Körperbau eigentlich gar nicht fliegen könnten.
Ja.
Aber sie tun es trotzdem.
Die sind so flauschig. Against
gravity.
Ja.
So, naja, auf jeden Fall. Bienen können tatsächlich darauf trainiert werden, dass sie den Geruch von bestimmten Sprengstoffen wahrnehmen. Wo ich mir so denke, ich habe nicht mehr drüber nachgedacht, dass Bienen unbedingt großartig riechen können.
Nee.
Habe jetzt irgendwie gedacht, dass sie andere.
Aber ergibt ja Sachen Sinn, wenn die so Blüten hinfliegen. Also
ja, aber ich dachte, das ist vielleicht so.
Nee, checke.
Intuition.
Habe ich auch nicht drüber nachgedacht.
Das ist ein Apfelbaum, ich merke das. Und deswegen fliege ich da jetzt hin und bestäube die Blüten. Na gut.
Das.
Jedenfalls, es gibt sehr viele erfolgreiche Experimente mit Bienen als Sprengstoffdetektoren, aber die praktische Anwendung findet nicht ganz so häufig statt, was ich persönlich gut finde, weil wie gesagt, Bienen machen schon einen mega tollen Einsatz oder einen mega tollen Job in der Natur. Und das dürfen sie auch gerne einfach bitte weitermachen.
Ja, und da brauchen wir sie ja auch. Also
und da brauchen wir sie, glaube ich, nötiger als Sprengstoff zu finden. Da haben wir auch irgendwie andere Möglichkeiten.
Ja, ich habe auch noch was ganz Interessantes gefunden, das hast du, glaube ich, auch, aber da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und zwar, dass Delfine tatsächlich auch im Krieg eingesetzt werden.
Mhm.
Das ist so ein random Fact. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass die dann einfach so irgendwo neben solchen Kriegsschiffen herhopsen.
Fast.
Ja, aber das ist natürlich ein bisschen verrückt. Was ich jetzt gefunden habe, ist, dass sie so teilweise vor Schiffen und Häfen sind und diese halt quasi schützen, um vor Tauchern, also um auf Taucher aufmerksam zu machen. Und die können auch Minen im Wasser und auf dem Meeresgrund identifizieren.
Ich habe gefunden, und zwar macht die oder hat die US Navy Marine ein Programm, das nennt sich MAMAL-Programm. Und da trainieren die Delfine und Seelöwen darauf, Minen unter Wasser halt aufzuspüren und auch Taucher zu finden, wie du gesagt hast, oder halt einfach generell Objekte, die unter Wasser sind.
Mhm.
Und sie werden sogar darauf trainiert, dass sie die Sachen sogar bergen können.
Ja.
Und dieses Programm hat in den USA 1959 gestartet mit einem einzigen Delfin. Und am Anfang ging es eigentlich
nur darum, diesen Delfin zu untersuchen, so nach dem Motto, wie schnell schwimmt der, was sind generell so seine Eigenschaften, wie kann man das zum Beispiel in den Schiffbau adaptieren, dass man vielleicht schnellere Schiffe bauen kann. Und dann hat man halt irgendwann gemerkt, okay, warte mal, die Tiere können wir tatsächlich auch, ja, gut trainieren und auch mäßig tiergerecht ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Und ja, dadurch, dass sie dann einen trainierten Delfin haben, haben sie halt diese Assistenz unter Wasser, die man vielleicht sonst nicht so hatte.
Ich muss aber auch dazu sagen, und das gilt auch für alle Tiere auch, die wir gleich vielleicht noch aufzählen, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, also in dem Fall merkt man halt wirklich so eine krasse Hierarchie. Ja. Und ich meine, es ist ja schön, dass sie das können, aber let them live. Also ganz ehrlich, die haben halt, also können die nicht einfach chillen? Ich weiß ja nicht, was die sonst so machen den ganzen Tag, wenn sie nicht Minen suchen. Also so normale Delfine. Ja. Bisschen chillen halt, Essen suchen. Aber
ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie oft die generell eingesetzt werden.
Ja, 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 safe. Aber wie gesagt, auch bei allen anderen Tieren, die irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Bienen, Ratten. Mein Gott, also ich meine, Ratten vermehren sich recht schnell. Bitte, dann nimmt ein paar davon. Aber halt unter guten
Bedingungen.
Und irgendwelche Brieftauben und Wanderfalken aufeinander loszuhetzen, ist irgendwie auch so ein Ding.
Aber ganz ehrlich, so zu der damaligen Kriegsführung oder auch zu den damaligen Begebenheiten ist das eigentlich ein mega schlauer Schachzug.
Auf jeden Fall. Also es ist ja, wie gesagt, es ist auch cool, dass die das können und dass man sowas rausgefunden hat. Aber es gab ja zum Beispiel früher auch so Kriegselefanten.
Ja, das finden, ja. Habe ich generell was gegen, sind meine Lieblingstiere. Nein, aber check ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ja, okay, du bist höher, aber ich meine, ein Elefant kann sich nicht unbedingt so schnell bewegen wie jetzt ein Mensch, denke ich.
Ja, dann fährt.
Also nach dem Motto jetzt so in Deckung gehen oder so. Das kann das Tier nicht.
Oh Mann, und die vergessen doch auch nichts.
Nee.
Oh, die Armen. Gut.
Gut. Ich habe zum Thema noch mal Hunde oder generell Tiere bei der Bundespolizei ein wenig geforscht und habe da Zahlen gefunden aus dem Dezember 2024. Und zwar hatte die deutsche Bundespolizei 2024 417 Hunde im Einsatz. Das klingt jetzt irgendwie erstmal nicht viel.
Ich finde schon.
Für ganz Deutschland?
Schon, ehrlich gesagt.
Also, aber wie viele Flughäfen haben wir in Deutschland? Wie viele Zollstationen? Weißt du, was ich meine? Wenn man das so auf das rechnet.
Aber ist Bundespolizei auch Zoll?
Ah, stimmt. Weiß ich nicht.
Ja, da geht's
nee, es gibt ja auch Zollhunde. also, ich meine, es gibt ziemlich viele Flughäfen in Deutschland. Und es gibt auch oft ja auch irgendwelche Razzien.
Ja.
Und da sind zum Beispiel Drogenspürhunde dabei.
Ja.
Naja, aber auf jeden Fall, was mich eher dann geschockt hat, die Reiterstaffel ist tatsächlich in Brandenburg stationiert und die verfügte zu dem Zeitpunkt über 25 Pferde.
Aber halt von der Bundespolizei, ne?
Ja.
Ja, es gibt ja, also ich habe zum Beispiel auch noch Zahlen von einer Kaserne in Bad Reichenau in Bayern. Und die haben rund in ihrem Einsatz- und Ausbildungszentrum rund 230 Tragtiere, also darunter sind dann halt aber Pferde, Esel und wahrscheinlich nicht unbedingt da, aber die werden auch immer noch eingesetzt. Rentiere, Kamele oder Lamas.
Alles klar.
Aber halt vor allem Maultiere und Pferde, also Haflinge, werden da zum Transport von militärischen Geräten und Menschen in unwegsamem Gelände trainiert, wobei die teilweise bis zu 120 bzw. 140 Kilo tragen müssen. Und das ist echt schon eine ganze Menge für so ein Pony.
Zählt ja nicht ein Pony, ist ein Haflinger.
Ja, aber ein Haflinger ist ja auch nicht riesig.
Was mich aber auch sehr interessiert hat bei der Recherche, ist so, was passiert mit den Tieren, wenn sie sozusagen in Rente gehen.
Oh, bevor du das sagst, muss ich erst noch kurz sagen, ich habe noch ein weiteres Tier, was eingesetzt wird.
Hau raus.
Glühwürmchen.
Bitte.
Ja, das ist natürlich schon eine Weile her, im Ersten Weltkrieg, um genau zu sein.
Ja.
Aber da haben tatsächlich britische Soldaten Glühwürmchen in kleine Gefäße gefangen, um Licht zu haben, weil die ja nicht einfach, also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, ob man da Taschenlampen haben konnte oder nicht. Ich weiß nicht, ob wo Batterien erfunden wurden.
Glühwürmchen.
Aber weil die ja im Graben da auf jeden Fall ja nicht einfach Licht anmachen konnten und dann haben die Glühwürmchen gefangen.
Hast du schon mal Glühwürmchen gesehen?
Ja, eins auf dem Boden. Es war halb tot.
Oh, ich habe schon mal Glühwürmchen gesehen in Florenz.
Oh, beautiful.
Yeah, it was nice.
Die waren, aber dieses kleine, war echt hell. Also wir sind da dran vorbeigelaufen und wir haben uns gefragt, was das ist. Und dann war das ein kleines Käferchen und da wollte ich ein kleines Glühwürmchen.
Süß.
Total süß. Mit einem Leuchtepo.
Ja.
Schön. Gut, kommen wir zur Rente. Also ich habe mich das gefragt und dann habe ich mich so an Videos erinnert, die ich zum Beispiel auf Social Media gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob du die kennst, aber es ist ganz oft so zum Beispiel, dass da ganz viele Menschen in Uniform-Spalier stehen und zum Beispiel ein Tier aus dem Krankenhaus kommt, was vielleicht bei einem Einsatz verwundet wurde. Oder ein Tier vor versammelter Mannschaft steht und dann mit ganz viel Spielzeug beworfen wird, in Anführungszeichen. Also es wird zu dem Tier hingeworfen, es wird jetzt nicht irgendwie attackiert damit. Und das ist sozusagen die Pension und die Dankbarkeit für das Tier.
Das finde ich auch richtig süß.
Das finde ich richtig süß und ich finde, das zeigt halt irgendwie auch, dass da die Tiere nicht als selbstverständlich genommen werden, sondern halt so als Kollege.
Ja.
Finde ich jetzt.
Finde ich
und
auch echt.
Und dann habe ich mich mal ein bisschen erkundigt, wie das denn bei der deutschen Bundespolizei ist. Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass es keine landesweite Regelung gibt, wie es mit den Tieren nach der Pensionierung weitergeht, sondern dass es von den Ländern einzeln beschlossen wird.
Ah, okay.
Und da bin ich jetzt mal auf das Beispiel Sachsen-Anhalt eingegangen, weil ich das eigentlich so ein bisschen am besten fand. Und zwar werden da die Tiere etwa nach 8 bis 10 Jahren Einsatz in den Ruhestand geschickt. Finde ich schon ziemlich lange tatsächlich, wenn man das auf die Lebensdauer von einem Hund bezieht.
Ja.
Weil so alt werden die ja tatsächlich nicht, oder?
Nee, irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht.
15, 16, 17, 18? Irgendwie
ich glaube, so alt gar nicht. Ich glaube,
mein Hund ist mit 12 gestorben.
Also Hunde mit 10 sehen manchmal auch schon
aus wie Hunde mit 10.
So.
Naja, gut. Aber wie gesagt, das Land Sachsen-Anhalt schickt die Hunde in Pension und das meistens zu den Hundeführern, die bei denen das Tier die ganze Zeit schon war, beziehungsweise zu den Menschen, die mit den Tieren halt im Einsatz waren. Und das finde ich auch ziemlich süß, weil dann sind sie bei einer Person, die sie kennen, kommen nicht irgendwie in ein Tierheim oder sowas, sondern bleiben ja bei einem Vertrauten.
Und auch irgendwie eine Person, die mit den Kommandos umzugehen weiß.
Ja.
Weil ich stelle mir das sonst ein bisschen komisch vor, wenn auf einmal so ein Drogenspürhund da durch die Innenstadt läuft und 15 Sachen anzeigt. Und dann denkt sich jeder andere, der da vielleicht nicht so viel Ahnung von hat, wie hört dieser Hund jetzt bitte wieder auf zu bellen?
Ja, aber tatsächlich bleibt dieser ehemalige Hundeführer einfach nur quasi der Mensch, der sich um das Tier kümmert.
Ja.
Weil der Hund bleibt weiterhin Eigentum des Landes.
Ah, okay.
Und was ich sehr cool finde, ist, dass Sachsen-Anhalt eine monatlichen Unterhalt an die Tiere zahlt. Das machen sie auch schon, während sie noch arbeiten. Aber wenn sie in Pension
Gehalt.
Ja, quasi schon.
Frechheit.
Und das ist dann halt für Futter und sowas.
Ja, was echt cool.
Also finde ich mega gut. Das sind jetzt, wenn sie in Pension gehen, sind es 75 Euro. Und das wurde tatsächlich auch erst vor kurzem hochgestuft, weil natürlich auch die Tierhaltungskosten hochgegangen sind, Futter etc. Aber was das Land auch übernimmt, sind die Tierarztkosten. Und dann ist ja für den Hundeführer am Ende wirklich einfach nur, ich kümmere mich um das Tier, ich gucke, ob es ihm gut geht. Aber alles andere wird ja vom Land geregelt. Und ich hoffe für alle Tiere, die irgendwie für Deutschland im Einsatz waren, dass sie ein wunderbares Leben hatten.
Ja.
Oder haben.
Und ich finde das auch irgendwie mega schön, weil ich glaube auch, wenn man als Mensch so lange mit einem Hund zusammengearbeitet hat und man wirklich ja auch durch Einsätze gegangen ist.
Du hast sie auch trainiert als Baby.
Ja, und dann ist es, glaube ich, auch ganz schön, die für immer bei einem zu haben.
Ja,
ja,
ich auch.
Ich habe auch noch ich würde jetzt nicht sagen Beispiel, aber etwas sehr Schönes, was nach dem Ersten Weltkrieg errichtet wurde für die ganzen Tiere, die dort gefallen sind. Und zwar im November 2004 hat das die Prinzessin Anne im Londoner Hyde Park gemacht, ein Denkmal errichtet. Und zwar das Animals in War Memorial. Und das erinnert an die Kriegseinsätze von Tieren. Und abgebildet sind da Pferde, Hunde, Elefanten, Kamele, Tauben und eben auch tatsächlich Glühwürmchen. Und das Denkmal trägt 2 Inschriften. Und die eine heißt, dieses Denkmal ist allen Tieren gewidmet, die zu allen Zeiten in Kriegen und Konflikten den britischen und alliierten Streitkräften dienten und starben. Und die zweite Inschrift lautet, sie hatten keine Wahl.
Oh, ich habe gerade Gänsehaut bekommen.
Ja, ich finde es auch irgendwie, das ist wieder dieser Punkt, den ich auch vorhin schon mal gesagt habe. Es ist halt eben, die haben halt keine Wahl. Und ich bin sicher, viele Hunde, die ja auch irgendwie dafür trainiert sind und gezüchtet sind, eine Aufgabe zu übernehmen,
ja,
freuen sich bestimmt auch auf eine Art mega, dass sie diese Aufgabe übernehmen können. Ja. Aber trotzdem hatten zum Beispiel irgendwelche Elefanten, Kamele, natürlich sind das auch irgendwie fremdere, in Anführungsstrichen,
für uns,
Tierarten,
ja,
wo wir nicht so richtig wissen, was da los ist. Ich glaube, bei Hunden ist man schon ein bisschen mehr drin. Aber trotzdem finde ich, dass man das auch nicht vergessen sollte, dass die irgendwie auch keine Wahl hatten und auch eben all diese Sachen, die sie jetzt noch leisten müssen, nicht so hundertprozentig freiwillig ist, auch wenn es natürlich sehr beeindruckend ist. Und auch gut ja auch auf eine Art.
Das wäre nämlich tatsächlich auch meine nächste Frage an dich gewesen, was du von dem Thema so allgemein hältst.
Ja, ich finde es halt schwierig, ehrlich gesagt. Also ich finde es, wie gesagt, gut, dass das passiert. Und ich finde es klasse, dass so verschiedene Sachen entdeckt werden können, umgesetzt werden können, was auch immer. Aber ich finde trotzdem, dass sobald man das irgendwie technisch lösen kann, dass man das auch technisch lösen sollte.
Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich bin da auch in so einem gewissen Zwiespalt. Wie der Faktencheck auch schon gesagt hat, ich finde diese Kombination eigentlich auch ganz gut, weil ich bin der Meinung, Technik kann nicht komplett das übernehmen, was Tiere tun.
Ja.
Und ich finde, es gibt einfach Einsatzgebiete, wo man quasi nicht mehr auf die Tiere verzichten kann. Sei es jetzt die Rettungshunde oder auch Drogen- und Sprengstoffspürhunde, whatever. Ja, weiß ich auch nicht. Also für mich ist es halt einfach wichtig, dass die Tiere in ihrem artgerecht gehalten werden.
Halt einen gewissen Lebensstandard erfahren dürfen, würde ich sagen.
Richtig. Und dass die halt auch gerade so, ich glaube, am wichtigsten ist es tatsächlich diese Pensionszeit, dass sie da halt, weißt du, weil die arbeiten quasi länger als Menschen, wenn man so das auf
prozentual
deren Leben,
von Leben
rechnet. Und ich finde es einfach wichtig, dass es dann halt auch einfach tiergerecht gestaltet wird. Und
mit dem nötigen Respekt den Tieren
richtig
gegenüber.
Und da wäre zum Beispiel wieder dieses Respektthema das, was diese Videos aus den USA.
Genauso aber für zum Beispiel Therapie.
Stimmt.
Pferde, Therapiehunde. Ich sehe auch ganz oft solche ganz kleinen Ponys, die in irgendwelchen Krankenhäusern sind. Und das ist natürlich mega süß. Und auch Blindenhunde oder irgendwie sowas in die Richtung, die haben alle einen ganz wichtigen Job und die helfen weiter. Und in dem Fall kann man ja auch dann eine richtige Beziehung und Bindung zu denen aufbauen. Und das ist alles ein bisschen emotionaler, als wenn es einfach nur um Test mal, ob da eine Bombe liegt, geht.
Richtig.
Und das finde ich echt ganz schön. Auch.
Und da kann man meiner Meinung nach keine Technik einsetzen.
Nee, und die haben ja auch einen emotionalen Wert, Haustiere im Allgemeinen, wenn man jetzt nochmal von diesem richtigen Nutzen wegkommt.
Ja.
Ich habe zum Beispiel auch in der Recherche gelesen, dass Haustiere den Blutdruck senken können, wenn man sehr lange mit Tieren zusammengelebt hat. Und ich habe auch mal letztes Jahr in Kanada gelernt, dass wenn man mit Pferden zusammen ist, die haben logischerweise einen langsameren Herzschlag als man selbst. Und wenn man viel Zeit mit denen verbringt, dann passen sich die Herzschläge aneinander an und das Herz schlägt quasi langsamer und man fährt runter. Und ich finde, solche Sachen sollte man dann auch einfach mal wertschätzen.
Richtig. Gut, aber ich denke mal, wir können mit dem Thema abschließen und zu den Schwenks kommen. Das ist für uns beide jetzt ein Schwenk aus Palermo. Auch zum Thema Tiere.
Ja,
den haben wir uns jetzt gerade bewusst ausgesucht.
Wir schließen nicht so richtig mit dem Thema ab.
Richtig,
aber
es geht ein bisschen weiter. Und ich würde auch sagen, dass es zur Abwechslung mal kein Schwenk ist, wo uns was Lustiges passiert ist.
Nee.
Sondern es geht hier schon ein bisschen um einen ernsteren Schwenk. Und jetzt kommen
Schwenks.
Wie ihr eventuell mitbekommen habt, waren wir im Urlaub auf Sizilien, in Palermo.
Nächste Woche kommt dazu übrigens, das kann ich vielleicht jetzt schon mal ganz kurz spoilern, ein bisschen genauere Folge, aber dazu kommen wir gleich beim Thema.
Genau. Aber uns ist da etwas aufgefallen in den Straßen. Und zwar waren da ganz viele Kutschen unterwegs.
Ja, und wie gesagt, Pferde, die da in der Hitze standen mit Scheuklappen, mit Gebimmel an denen dran, die dann im
in der prallen Sonne, ohne Wasser, ohne alles,
ja,
standen die Hufe, sahen auch teilweise
furchtbar aus,
unterirdisch aus, auch an den Beinen. Ich weiß gar nicht so
richtig. Das waren so richtig komische Punkte, aber das, also meiner Meinung nach kann das irgendwie kein Ausschlag gewesen sein oder so, weil das war in Reihen angeordnet.
Genau, es waren so weiße Punkte, ich würde sagen mit ungefähr einem Zentimeter Durchmesser oder so.
Ja.
Und das sah so ein bisschen so aus, wie wenn man vielleicht an die Pferdeleute, wie wenn man so Gamaschen dran macht, also diese Hartschalen-Dinger, ja, möchte ich das jetzt vielleicht beschreiben. Ich wüsste aber nicht, woher dann diese Punkte kommen sollen. So als Einordnung vielleicht noch, das Haut, also das Farbpigment in Pferdehaaren stirbt häufig ab, wenn da zu viel Druck drauf kommt. Das kann auch in der Sattellage passieren, wenn irgendwas scheuert oder so. Dann wachsen an der Stelle nur noch weiße Haare, so rum. Und das muss ja dann auch irgendwie da passiert sein, aber ich frage mich halt, in welcher Form das in diesen kleinen Punkten abstandmäßig perfekt eingereiht funktioniert haben soll.
Es hatten auch nicht alle Tiere, aber einige.
Ja, und halt total abgemagert und kein bisschen Muskeln müssen die da über den Teer preschen in der prallen Sonne.
In der prallen Sonne und dazu ja auch zu dem Verkehr in Italien.
Ja.
Also ich glaube, jeder hat schon mal, war in Italien, weiß, wie der Verkehr da stattfindet oder hat davon gehört. Und es ist eine absolute Katastrophe. Wir mussten uns irgendwann einfach angewöhnen, einfach über die Straße zu gehen. Die Autos werden schon irgendwie halten. Und wir reden hier von einem Zebrastreifen. Weil die werden nicht anhalten, wenn du da stehst und wartest.
Ja, und da muss man ja auch irgendwie einfach mal sagen, wir fanden das natürlich schrecklich. Aber es gibt trotzdem einen Grund, warum es da diese Kutsche noch gibt. Nämlich, weil Leute die noch nutzen.
Einige sogar.
Es gibt immer noch genug Leute, die sich da von den Pferden durch die Stadt in ihrem kleinen, gemütlichen Kutschwagen da hinten fahren lassen, wo keine Sonne scheint und alles ist entspannt, nur weil sie dann zu faul sind zu laufen. Ja, und ihr müsst euch vielleicht vorstellen, wenn es euch schon so gut geht eigentlich und ihr eigentlich laufen könnt und euch das schon zu anstrengend ist und dann stehen diese Pferde da den lieben langen Tag in der prallen Sonne. Wie die sich dann so fühlen. Es ist nicht so ganz artgerecht, möchte ich meinen. Ich will auch ehrlich gesagt nicht wissen, wie die gehalten werden. Und es geht auch generell nicht nur um Italien. Das passiert ja auch zum Beispiel in London. Und okay, da ist es vielleicht nicht ganz so warm, aber trotzdem.
Es passiert, also in London muss ich jetzt zum Beispiel auch an die Pferde denken, die beim Buckingham Palace sind.
Ja, und die auch da regelmäßig beißen. Da sieht man, finde ich, öfter Videos online.
Ja, aber ich meine, die stehen halt auch den ganzen Tag, ne? Ja.
Und bei irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, ob das Parade war, ich glaube, das war letztes Jahr, haben sich doch auch drei oder vier Pferde losgerissen oder nur eins, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, aber irgendwas war da.
Und sind dann so durch London gelaufen. Generell, ich halte nicht so viel davon, Pferde bei irgendwelchen Karnevalsumzügen oder sonst irgendwas, es ist irgendwie einfach nicht.
Polizei wieder was anderes, finde ich.
Ja, 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 klar.
Aber jetzt einfach so, um da ein Pferd beizuhaben, weiß ich nicht.
Einfach nur der Attraktion wegen ist es echt nicht so toll und einfach nur dafür, dass ihr nicht laufen müsst. Also ich glaube eigentlich, dass es da mittlerweile auch genug andere Möglichkeiten gibt. Es gibt nämlich zum Beispiel auch diese Möglichkeit von einem Typ sitzt vorne im Fahrrad und hinten sitzen zwei Menschen. Und wenn ihr euch dann denkt, aber der arme Typ, der da Fahrrad fahren müsst, dann denkt mal drüber nach. Also es ist halt Doppelmoral. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen zu dem Thema. Ich habe mich ein bisschen in Rage-Mode geredet. Nee, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Sorry.
Gut, dann mache ich jetzt einfach weiter mit dem Thema für die nächste Woche. Und wir haben ja eben gerade schon ein bisschen gespoilert. Es geht ein bisschen um unseren Urlaub. Und zwar sind wir in Sizilien oder auf Sizilien, in Palermo, so rum, ein bisschen auf den Geschmack von der Mafia gekommen. Und wir waren da auch in einem Museum und haben uns da ein paar Sachen angeschaut und haben alles, was wir gesehen haben, mit Mafia in Verbindung gesetzt.
Ja, jeder Typ, der in einen Anzug rumgelaufen ist oder ein großes Mafia. Auto hatte, ist Mafia, safe. Jedes größere Haus Mafia.
Richtig. Und wir werden uns da jetzt nicht irgendwie investigativ in irgendwelche Systeme reinschmuggeln. So groß sind wir noch nicht. Aber wir werden uns ein bisschen mit dem Thema befassen, was da überhaupt hintersteht, weil ich denke mal, jeder kennt den Begriff Mafia oder Clans.
Ja,
ich glaube,
ja,
in Deutschland sind es eher Clans.
Ja.
Aber wir wollen mal ein bisschen gucken, was dahinter steht. Wie ist eigentlich die Struktur, etc.
Ja, und dann nebenbei erzählen wir noch ein paar kleine Schwenks aus unserem Urli.
Und das sind dann auch wieder lustige Schwenks. Versprochen. Gut.
Ja.
Beenden wir die Folge? Schon, ne?
Die ist auch echt relativ lang geworden.
Das stimmt. Aber Tiere sind auch ein gutes Thema, sag ich.
Ja.
Gut.
Denkt an eure Tiere, streichelt ihnen mal über den Haupt. Über das Haupt.
Über das Haupt. So. Gut. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich beende die Folge mit diesem Spruch: Verlaufen ist auch nur eine Form von Abenteuer. Und damit
bis nächste Woche. Tschüssi.
Die Quellen gibt's übrigens in der Folgenbeschreibung.